SWR 2 Forum.
Der Horror der Hälfte. Gibt es noch die Midlife Crisis? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. In unserer psychologisch angereicherten Alltagssprache gehört die Midlife Crisis längst zu den Standardfloskeln. Sie ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Oder genauer, die Sache, um die es geht, ist eine Selbstverständlichkeit. Nur die Bezeichnung unterliegt gewissen Moden. Die Bezeichnung Midlife Crisis ist knapp 63 Jahre alt und stammt von einem kanadischen Psychologen und Soziologen namens Elliot Jack. Heute, so scheint mir, hört man nicht mehr so viel von der Midlife Crisis. Und da stellt sich die Frage, woran liegt das? Liegt das nur an der Gewöhnung oder war das ganze Thema bloß ein Medienhype? Darüber diskutieren wir jetzt mit der Psychologin und Psychotherapeutin Pasqualina Perichiello und den Schriftstellern Burkhard Spinnen und Markus Fahlefeld. Frau Perichiello, wir sprechen heute miteinander vor dem Hintergrund einer ganz anderen Krise, einer weltweiten Katastrophe aufgrund der Verbreitung eines Virus. Die Corona-Pandemie überschattet derzeit alles, die Wirtschaft, den Verkehr, das Sozialleben und natürlich auch psychologische Probleme wie das, was wir hier erörtern wollen. Ist die Midlife-Crisis ein Wohlstandsphänomen?
Nein, also zuerst mal müssten wir uns im Klaren sein, dass es in der Psychologie so etwas wie die Midlife-Crisis eben nicht gibt. Wir sprechen von den mittleren Jahren als Jahre, die krisenanfällig sind. Es sind multiple Krisen, die häufig anstehen. Und zum anderen eben, ist das eine moderne Erfindung, eine Wohlstandsgesellschaftserfindung? Nein, weil die Krisen der Lebensmittel, die wurden ja schon im Mittelalter beschrieben. Also von daher ist diese Zeit wirklich eine Zeit, die zum Denken anregt. Ein Dante Alighieri, der die Lebensmittel als die Hölle beschrieben hat, das hat natürlich schon etwas. Es ist ja eine Zeit, wo sich viele Veränderungen anbahnen, das Älterwerden. Aber vor allem ist es eine Zeit, wo die Leute Bilanz ziehen. Was habe ich bisher gelebt? Was kommt noch auf mich zu?
Also die Sache gibt es schon immer, nur die Formen ändern sich vielleicht ein bisschen und natürlich die Auswirkungen je nach Gesellschaftskontext. Da werden wir jetzt drüber diskutieren können mit Burkhard Spinnen unter anderem. Herr Spinnen, als Schriftsteller sind Sie ja notwendigerweise auch Psychologe oder sagen wir mal Lebenslaufbetrachter und Lebenskrisenanalytiker. Wann hatten Sie denn Ihre Midlife-Crisis?
Ich glaube, ich hatte keine, beziehungsweise ich habe sie über den permanenten Krisen meines Lebens nicht bemerkt. Ich habe in meiner eigenen Biografie ziemlich gut feststellen können, dass sie eine ganz drastische Verschiebung gegenüber den Biografien in meiner Elterngeneration aufwies. Ein Berufseinstieg mit 34, da ist mein erstes Buch erschienen, ist ja geradezu grotesk, könnte man fast sagen. Es war auch gleichzeitig ein Berufsausstieg, dabei ist ein Berufsausstieg mit 34, da habe ich dann die Uni verlassen, das ist ja auch schon wieder grotesk. Und ich sah ja auch immer in dem Kopfschütteln meiner Eltern in Bezug auf meine Biografie, wie sehr ich da neben den Erwartungen oder neben dem Erwarteten hing. Von daher habe ich mich eigentlich immer als Dauerkrisenphänomen betrachtet. Wenn ich etwas Ähnliches an mir wahrnehmen wollte, wie das, was man wohl früher im Allgemeinen Midlife Crisis genannt hat, also womit auch mein Vater schon, der war Manager, quasi aktiv umgegangen ist in seinem Wortschatz, dann würde ich sagen, ist es etwas, das mich jetzt seit einigen Jahren betrifft. Und das im Wesentlichen mit dem zusammenhängt, was Sie gerade schon gesagt hatten, nämlich dem Phänomen des Älterwerdens als dem Phänomen der Rückschau.
Ist ja kein Wunder, dass hier schon lauter etwas ältere Semester zusammensprechen, denn tatsächlich kann man über die Mitte wohl erst kompetent nachsinnen, wenn man sie überschritten hat. Markus Fahlefeld, wir haben in unserer Runde auch einen Männerüberschuss, der kein Zufall ist. Denn die Midlife-Crisis ist vor allem Männersache, sagt man. Aber stimmt denn das?
Also da fehlt mir die Beurteilungsmöglichkeit. Ich bin nun mal Mann und im Gegensatz zu Herrn Spinn muss ich sagen, mich hat sie voll getroffen. Weniger als seelisches Phänomen, aber als genau das, was Frau Perichiello gerade beschrieben hat, nämlich als eine multiple Krise. Ich hatte mit 47 einen kleinen Schlaganfall, also der heißt im medizinischen TIA, auch wenn man den nicht mehr so benennt heute. Und die erste Frage, die der Arzt mir im Krankenhaus, als ich in der Stroke Unit lag, wirklich die erste Frage, die er mir stellte, lautete: Ist das bei Ihnen in der Familie schon mal vorgekommen? Das hatte mich mindestens genauso getroffen wie dieser kleine Schlaganfall selbst, weil ich musste dann an meinen Vater denken, gleiches Alter, gleiche Symptome. Und auf einmal brach mein ganzes Selbstbild auseinander. Ich glaube, bis dahin war ich so, na, was ist das Urbild des Mannes? Siegfried zu sein, unbesiegbar, mit einer Drachenbluthaut gesegnet, unangreifbar stark. Und auf einmal stellte ich fest, ich erfülle ein Gesetz. Genetik, keine Unabhängigkeit, keine Freiheit, wie ich sie mir gewünscht hatte. Und das ging dann langsam auf vielen verschiedenen Ebenen runter und war sozusagen meine Midlife-Crisis. Und woran ich mich gewöhnen musste seitdem ist, ja, nicht nur gebrechlich zu sein, sondern vor allen Dingen, und das nicht als intellektuelles Wissen, sterblich zu sein. Der Tod, der ist seitdem mein Begleiter.
Frau Perichiello, in der Wissenschaft ist das ja allbekannt, dass die Fixierung auf die eigene Endlichkeit plötzlich so einen Schock auslöst. Ist das das Entscheidende an der Midlife-Crisis?
Die Endlichkeit, das Bewusstwerden, dass das Lebenszeitfenster immer kleiner wird, zwingt die meisten Leute mehr oder weniger bewusst, Prioritäten zu setzen, zu sagen, ja, was waren denn meine ursprünglichen Träume, was hatte ich eigentlich vor, was waren meine Lebensentwürfe? Die Zeit, die rinnt mir davon, was kann ich noch realisieren von diesen ursprünglichen Träumen, von diesen ursprünglichen Ideen, die ich hatte, von diesen ursprünglichen Plänen. Und da geraten einige, die vielleicht ängstlicher sind, und da kommen wir eben auch auf diese großen individuellen Unterschiede im Umgang mit diesen neuen Einsichten, da geraten viele, die vielleicht ängstlicher sind, in Panik, so eine etwas wie Torschlusspanik. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also jetzt muss ich etwas verändern. Und es ist in der Tat, wenn wir die ganzen Themen rund um die Lebensmitte anschauen, tatsächlich so, dass die Prioritätensetzung ganz viele Veränderungen mit sich bringt. Der Körper macht nicht mehr alles mit, auch das Aussehen verändert sich. Aber das ist das eine. Das andere sind eben diese damit zusammenhängenden Stimmungsschwankungen. Viele sprechen ja von diesen Krisen der Lebensmitte als eine zweite Pubertät. Und das ist nicht einfach so erfunden, weil es sind viele hormonelle Veränderungen, die stattfinden. Bei den Männern das Absinken des Testosteron, also des Männlichkeitshormons, und bei den Frauen das Absinken des Östrogens. Was ausmacht, dass sehr viele Veränderungen da stattfinden, die mit Gereiztheit, Unsicherheit und Stimmungsschwankungen einhergehen. Und dann kommen all diese Veränderungen auch im beruflichen und im familialen Umfeld. Da bahnt sich sehr vieles an. Also die meisten haben ja Kinder und die werden größer. Die Zeit der Ablösung ist da. Und gleichzeitig ist es so, dass die Paarbeziehungen so eine gewisse Patina angelegt haben, also dieses Gefühl, ja, der Gewöhnung, übrigens auch im Beruf, also dieses more of the same, dass die Leute dann sich fragen, ja, soll das denn da noch 20, 30 Jahre so weitergehen? Will ich das? Oder ist es nicht die Zeit, wo ich einen Neubeginn wagen sollte? Und eben vorhin war ja die Frage im Raum, trifft es die Frauen weniger als die Männer? Mhm. Unsere Forschungen zeigen ganz klar, es trifft Frauen wie Männer gleichermaßen, weil ich meine, diese hormonellen Umstellungen sind da. Auch die Eltern, die älter werden, das trifft bei Frauen und wie bei Männern gleichermaßen. Und da auch diese intergenerationelle Verpflichtung nach oben, also zu den Eltern, und nach unten zu den Kindern. Also Frauen wie Männer gleichermaßen, aber der Umgang ist unterschiedlich. Frauen sprechen mehr über ihre Probleme, über diese Veränderungen, die sich da anbahnen, auch weil sie viel mehr vertraut sind, über ihre körperlichen Veränderungen und ihre psychische Befindlichkeit zu sprechen. Unsere Forschungen zeigen ganz klar, Männer haben eher die Tendenz, das nicht so zu thematisieren und nicht miteinander darüber zu sprechen, was dann ausmacht, dass bei den Männern sich etwas anstaut und dass es dann herausbricht. Und dann haben sie so etwas wie den Eindruck, bei den Männern gibt es viel mehr diese Brüche in der Biografie, dass sie plötzlich alles verändern. Sie verlassen den Beruf und machen völlig etwas anderes oder sie verlassen Familie und Kinder und Ehefrau. Ja, sie erfinden sich neu, was bei den Frauen viel weniger der Fall ist.
Eines ist ja klar, hormonelle Umstellungen vollziehen sich, da kann man gar nichts dran machen und sie betreffen beide Geschlechter in unterschiedlicher Weise, aber das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass vielleicht Männer einfach ein anderes Karrierekonzept haben, auch vielleicht ist das im Wandel, aber klassischerweise ist da ein anderer Selbstentwurf, der, wenn man ihn dann so in der Lebensmitte mal kritisch auf den Prüfstand stellt, so etwas wie Erfüllungsstress verursacht, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht da angekommen, wo ich eigentlich hin wollte oder hingehöre.
Also ich glaube, das kann damit zusammenhängen, dass Männer in meinem Alter, also sagen wir so Mitte, Ende 50, dass die ja sozialisiert worden sind mit einer anderen typischen Männerbiografie als die, die sie selbst erleben werden. Also ich bin groß geworden mit der Alterskohorte meines Vaters, lauter Leute, die nun wirklich absolut gesettelt waren in ihrem Beruf, die also unangreifbar schienen, mir jedenfalls, das in der Regel auch waren. Ich habe davon niemandem erfahren, der also rausgeschmissen worden wäre oder in die Krise gekommen wäre, sich umorientiert und so weiter. Das habe ich auch ein bisschen sehr internalisiert und dann in meinem Berufsleben, in meinem ganzen Leben begreifen müssen, dass das heute anders ist. Und dass, sagen wir mal, so eine Butterseite des Älterwerdens, die darin besteht, dass es auch sicherer und geschützter wird, dass man also Autorität ausstrahlt, dass man fraglos respektiert wird, dass das alles so nicht mehr existiert und dass man sich permanent wieder auf den Prüfstand stellen muss, dass man vergewärtigen muss, dass die Geschlechterrollen sich dramatisch verändert haben und so weiter. Also ich glaube, dass das für viele Männer ein Problem ist, dass sie das Gefühl haben, das Positive, der Benefit, den ich für mein Älterwerden auf der anderen Seite kriege, der bleibt aus. Ich war mehrmals so mit der Dichterlandverschickung in Ostasien. Und wenn man da Männer im vorgerückten Alter, also vielleicht schon so ab 50 kennenlernte, die hießen im Umgangston da Silverbacks. Das waren absolute Respektspersonen, vor denen gingen die Jüngeren in die Knie, denen las man die Wünsche von den Augen ab. Ich fand das natürlich einerseits toll, andererseits natürlich auch wiederum nicht so toll, aber es zeigte eine Gesellschaft, in der man sich durchs Älterwerden etwas verdiente, fraglos verdiente. Und wo ist das heute? Wer ist nicht auch in Führungspositionen damit konfrontiert, dass er vielleicht mit 48 rausgeschmissen wird?
Welche Benefits, Herr Spinnen, würden Sie denn dem Älterwerden noch zurechnen wollen, außer jetzt dem Respekt?
Heute, hier und jetzt keine.
Oder auch, was wäre wünschbar?
Nein, es gibt nichts mehr. Elisabeth Borchers, die begnadete Lektorin und Lyrikerin, also Lektorin beim Suhrkamp Verlag, sagte mal in einer Abendgesellschaft: Wissen Sie, welche Vorteile das Alter hat? Alles dachte jetzt angestrengt nach, eine besonders knisternde und intelligente Antwort zu geben, die sie natürlich toppen würde. Niemand sagte was und dann sagte sie keine und zündete sich eine neue Zigarette an. Das saß wirklich sehr tief. Ich glaube, das ist wie mit vielen anderen Dingen heute auch, man muss die sich irgendwie basteln. Es gibt die nicht im Paket mit dem Alter, es gibt die nicht geschenkt, man muss schwer daran arbeiten. Vielfach sieht das dann natürlich so aus, dass man sich eine Harley kauft.
Aber das finde ich jetzt also eine Einzelaussage einer Dame, die vielleicht eben nicht klargekommen ist mit dem Alter. Die Empirie zeigt ein anderes Bild. Die meisten Menschen versuchen, ihren Sinn des Lebens neu zu definieren. Und das ist gerade in den mittleren Jahren eine der Hauptentwicklungsaufgaben, die wir leisten sollten. Und die meisten, das kann ich Ihnen versichern, die können das sehr gut machen, die machen das auch sehr gut. Und viele finden und definieren einen neuen Sinn. Also deshalb kann ich mit dieser Aussage, dieser Einzelaussage wenig anfangen.
Also ich habe das auch anders erlebt. Mit dem Sinn, da will ich auch nochmal drauf zurückkommen. Ich finde ja die Sinngebung überhaupt ein sehr merkwürdiges Vorhaben. Ich bin da auch gar nicht drauf eingestiegen. Aber also ich habe meine Midlife-Crisis wie so eine Art Ablassventil erlebt, wo dann vieles, was mir vorher wichtig war, worum ich gekämpft habe, einfach in so einen unwichtigen Nebel verschwand. Ich bin, glaube ich, gleichmütiger geworden, bisschen entspannter. Ich bin viel kommunikativer geworden. Also meiner Frau tue ich seit dem Schlaganfall einen großen Gefallen. Sie sagt, vorher warst du viel schrecklicher auszuhalten. Heute bist du ruhig, du hörst zu. Wir haben auch eine Therapie gemacht, also auch gemeinsam, damit auch meine Krise sozusagen aufgefangen werden kann. Ich glaube, dass das Alter, das sieht man ja auch schon an der Sexualität, dieser, ich nenne ihn jetzt mal Reptiliensex, der hört ja auf. Das liegt sicherlich am Testosteron, aber ich glaube, das liegt auch an einer bestimmten Art der kommunikativen Fähigkeit, die dann zunimmt, nämlich, dass man eher körperlicher wird im Sex, als dieses auf eigene Befriedigung aus ist. Also ich habe das Alter jetzt nicht als schrecklich erlebt, aber wie gesagt, ich habe auch nicht einen neuen Sinn definiert, als hätte ich vorher keinen gehabt. Also die Frage nach Sinn war es nicht, es war mehr die Frage nach, wie integriere ich die Gebrechlichkeit und den Tod in mein Leben? Die hatte mich viel mehr beschäftigt und beschäftigt mich ja weiterhin.
Sie beschreiben ein spannendes Phänomen, das wir die Androgynie der späteren Jahre definieren und bezeichnen.
Ja. Ja.
Zum einen ist es eine Frage der hormonellen Umstellung, weil bei Männern das Testosteron nicht mehr so ausschlaggebend ist, bei den Frauen nicht mehr nur das Östrogen. Aber es ist auch so etwas wie das Hinterfragen eines Geschlechtsrollendiktats, das man in jüngeren Jahren häufig auf sich nimmt oder zumeist auf sich nimmt. Also die Frau will gefallen. Der Mann will gefallen, man versucht sich zu verorten auf gesellschaftlicher und partnerschaftlicher Ebene. Und dann eben in den mittleren Jahren stellt sich die Frage, ja, will ich denn das wirklich bis zu meinem Lebensende ein Macho-Mann oder ein Weibchen-Weib zu sein? Ich sage das jetzt extra überzeichnet, weil es ist wie eine Befreiung auch von einem Geschlechtsrollendiktat, das viele Frauen dann halt mehr durchsetzerischen Seiten in sich selber entdecken und ja, endlich sich selber sein können, die sie sein wollten vermutlich, und bei den Männern auch, dass man eben die andere Seite auch entdeckt und zulässt, diese nicht nur auf Maskulinität ausgerichtet ist, sondern auch mehr die eher sogenannten weiblichen Seiten zulässt. Also Carl Gustav Jung hat das eben das mit dem Yin und Yang Prinzip erklärt. Also wir streben Vollkommenheit an, wenn wir in der ersten Lebenshälfte zum Beispiel die eine Seite ausgelebt haben, dann wollen wir die andere Seite auch noch ausleben. Und das sehe ich sehr schön bei Ihnen jetzt auch bestätigt.
Und trotzdem gibt's ja doch diese Geschlechtsunterschiede ganz krass. Also als Sie vorhin sagten, Frau Perichiello, die hormonellen Umstellungen bringen halt Veränderungen mit sich und Sie zählten dann zwei Sachen auf, das Körperliche und das Aussehen. Diese beiden Begriffe, die schienen mir sofort in Geschlechtsrollen zu deuten, nämlich beim Körperlichen ist es dann der Mann, der an seine Leistungsfähigkeit denkt, und bei den Frauen ist es das Aussehen, das sich verändert. Es ist ja auch kein Zufall, dass wenn Frauen sich in diesen Phasen einen neuen Partner zulegen, dann wird immer betont, wie gut sie sich gehalten habe.
Ja, es ist schon so, dass gesellschaftlich wird das Aussehen in Bezug auf das Älterwerden anders interpretiert und wir nennen das the double standard of aging. Bei Männern ist es immer noch so, aber es ist auch im Wandel, dass Männer mit zunehmendem Alter, ja, dass ihr Status hoch bewertet wird und nicht primär ihr Äußeres, die grauen Haare, das bisschen Bauch. Ein Mann mit einem gewissen Status, mit einer gewissen Lebenserfahrung ist attraktiv für Gleichaltrige wie für jüngere Frauen. Bei Frauen ist es anders, eben dieses Double Standard. Bei den Frauen ist es so, dass der Status gar nicht zählt, sondern dass sie rein über das Äußerliche oder primär über das Äußere interpretiert und wahrgenommen wird. Also wenn sie graue Haare hat, dann lässt sie sich eben gehen. Wenn sie Fett ansetzt, dann ist sie haltlos. Also da haben wir schon Unterschiede, die tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Wobei ich sehe, dass Männer zunehmend auch zum Schönheitschirurgen gehen und sich da zuschnipseln lassen. Also wir haben immer noch eine gesellschaftliche Zweiteilung, die aber langsam, aber sicherlich sich aufweicht.
Wobei, ich erlebe, sie ist auch schon aufgeweicht. Also dass wir da schon recht weit fortgeschritten sind. Also ich weiß noch, während meines Studiums, ich habe auch Sigmund Freud studiert, dieser Begriff des Penisneides. Ich muss sagen, das fand ich erstmal großartig, vielleicht weil ich ein Mann war. Mit der Zeit habe ich festgestellt, es ist eine der größten wahnsinnigsten Vorstellungen, dass die Frau auf den männlichen Penis neidisch sein könnte. Ich halte das wirklich für eine Männerfantasie. Und diese Fähigkeit der Männer, sich selbst zu betrügen und eigentlich damit auch die ganze Welt zu betrügen, die hört, glaube ich, im Alter und auch in der Midlife-Crisis dann auch auf. Entweder betrügt man sich dann noch mehr, indem man sich junge Freunde, einen Sportwagen und so weiter kauft, oder indem man in so einen Fluss, in so einen ruhigen, langsamen Strom hineingeht. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen, ganz konkret. Ich bin in einem Fitnessclub, der früher um die Jahrhundertwende mal ein schönes städtisches Bad war. Und meine Frau und ich gehen da dann gerne hin und wir liegen dann auch in der Sauna, wenn ich Sport gemacht habe oder wir beide Sport gemacht haben, liegen dann in der Sauna. Und dann, wenn die Tür von der Sauna aufgeht, kommen die Männlein und Weiblein nackt da raus. Und da an einen Penisneid zu denken, ist so abwegig. Weil wirklich, das tut einem so weh zu sehen, je älter die Männer werden, wie unwirklich dieses Schnipselchen da aussieht, oft noch überhangen von einem dicken Bauch. Und ich kann es einfach nur sagen, jede Frau in gleichem Alter ist nackt unendlich viel attraktiver. Und das sage ich nicht als Mann, meine Frau sieht das genauso. Der Mann mit dem Alter wird einfach, ich sage, also der nimmt wirklich viel rapider ab als die Frau. Das, glaube ich, hat unsere Gesellschaft schon begriffen.
Ja, ich bin froh, dass Sie ein distanziertes Verhältnis haben zu diesem Penisneid, weil ich meine, das ist schon lange als überwunden angeschaut natürlich worden und, ja, ja, und Sie haben also eine sehr schöne Interpretation dazu gegeben.
Aber ich habe wirklich, auch aus dem Erfahrungshorizont heraus, keine so positive Vision von den Möglichkeiten des Alters. Ich möchte Ihnen noch eine weitere sozialpsychologische Komponente hinzufügen, die ich auch selber vollständig ausgelebt habe. Ich war zu dem Zeitpunkt Anfang 50 und hätte mich gerade vollständig auf meine Midlife-Crisis im traditionellen Stile konzentrieren können. Da wurde meine Mutter dement. Ich habe sie über 7 Jahre lang in dieser Krankheit, man sagt das so, begleitet. Ich habe sie nicht gepflegt, aber ich war während dieser ganzen Zeit der einzige Vermittler zwischen ihr und den Menschen, die sich um sie kümmerten. Das ist ein harter Job. Und das heißt, kaum war ich über die 50, wurde ich konfrontiert mit einer ziemlich wahrscheinlichen Konstruktion und Verfassung von Alter in unserer jetzigen Gesellschaft. Die lautet nämlich, du wirst sehr alt, möglicherweise sogar relativ gesund, also nicht mit großen körperlichen Einschränkungen, aber, mein lieber Freund, du wirst dement, wenn du dieses hohe Alter erreichst. Und das ist die Hölle. Und ich habe, kaum war ich 50, immer mit einem Bein in der Zukunftsvision gelebt, dass, wenn ich meine eigene Midlife-Crisis überstehe und schön alt werde, mir genau das dräut. Kaum war mir das passiert, hatte ich überall, wo ich mit meinen Altersgenossinnen und Genossinnen sprach, quasi sofort eine Selbsthilfegruppe aufgebaut, weil es dann sofort aus allen herausbrach, ja, mein Vater, ja, meine Mutter. Früher starben die Leute früher. Sie starben an den ersten, nach heutigen Verhältnissen fast schon harmlosen Krankheiten. Sie waren körperlich ausgezehrt, sie hatten zwei Kriege mitgemacht, Hungersnöte und so weiter. Es wurden auch Leute 90, aber die allerwenigsten. Heute werden fast alle 90. Und wer 90 wird, hat schon eine 30, 40, 50-prozentige Demenzchance. Das heißt, der klassische 50, 60-Jährige der heutigen Generation hat eine kompakte Vision seiner Zukunft vor Augen in Gestalt seiner alten, kranken, dementen Eltern. Und das ist eben nicht so, dass man in dieser Situation wie früher da steht und sagt, nun bin ich der Erste in der Reihe, nun schaue ich herunter auf das, was ich erreicht habe, freue mich daran, es einmal schrebergartenmäßig verwalten zu können, sondern man steckt, wie ich das jahrelang gemacht habe, in dieser Sandwich-Situation zwischen Kindern, die noch keine Erwachsenen sind, und Eltern, die wieder Kinder geworden sind. Das ist ausgesprochen zermürbend und es betrifft Millionen Menschen in unserer westlichen Welt.
Also Sie haben die Sandwich-Situation sehr schön beschrieben und eben diese Ängste, was das hohe Alter anbelangt. Aber seien wir ein bisschen differenzierter, wenn Sie sagen, das Alter verspricht nichts Gutes. Also die dementiellen Erkrankungen nehmen A, erst über 80 stark zu und B, es betrifft nicht alle. Und eben das Alter ist eine breite Zeitspanne. Wenn wir so die Empirie schauen, also die Forschungsarbeiten in Bezug auf das Wohlbefinden über die Lebensspanne, wenn man Leute verschiedener Altersgruppen immer wieder befragt, wie geht's ihnen, wie sind sie zufrieden mit dem Leben, wie ist ihre psychische Befindlichkeit und so weiter, da zeigen Studien rund um den Globus, dass der tiefste Punkt, also die Talsohle dieses Wohlbefindens in den mittleren Jahren ist, so zwischen 40, 50, maximal 55, und dass es dann sukzessive wieder nach oben geht. Also das Wohlbefinden über die Lebensspanne zeigt eine U-förmige Kurve, in jüngeren Jahren gut, dann dieser Tiefpunkt in der Lebensmitte, deshalb auch eben dieser Diskurs um die Midlife-Crisis, Midlife-Krisen, und dann aber geht die Befindlichkeit wieder nach oben. Sie haben aber jetzt das hohe Alter angesprochen und da haben wir eine ganz große Varianz. Ab 80, 85 schwankt das extrem. Dann haben Sie halt einfach die Leute, die mit ihrem Leben nicht zufrieden waren, oder der Kontext ist so, dass Sie zum Beispiel pflegende Angehörige von schwer demenzkranken Menschen sind. Aber Sie haben auch eben die vielen, vielen Leute, die im hohen Alter auch zufrieden sind. Deshalb würde ich hier sagen, die Einzelfälle sind spannend, aber seien Sie sich bewusst, es gibt wirklich die große, breite Population, die anders empfindet. Und was soll am Älterwerden dann gut sein? Ja, diese Krisenerprobtheit macht die meisten gelassener. Und es sind die neuen Freiheiten, die viele dann berichten. Freiheiten in Bezug auf Geschlechtsrollendiktate, Freiheiten in Bezug auf keine Kompromisse unbedingt mehr eingehen zu müssen in jüngeren Jahren, damit man im Beruf dem Chef, der Chefin gefällt und Partnerin und so weiter.
Als dieser kanadische Psychologe die Midlife-Crisis ausrief, da war die Rede von einem 35- bis 40-Jährigen, wenn ich mich richtig erinnere. Da sind wir ja nun ganz woanders gelandet. Wo ist denn die Lebensmitte? Inzwischen so zwischen 50 und 60, oder?
Also nein, wenn Sie statistisch nehmen, dann ist es 45. Ja. Also nicht mal 43. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist ja so um die 85. Dann nehmen Sie die Hälfte davon, dann wäre es die statistische Lebensmitte. Die trifft sich aber gar nicht so schlecht mit den hormonellen Umstellungen, die anfangs 40 anfangen. Und dann gibt es eben diese andere Richtung, die sagt, die Lebensmitte ist ein State of Mind, also so wie ich sie empfinde. Und das kann individuell sehr unterschiedlich sein. Und übrigens, es gibt noch spannende Untersuchungen auf europäischer Ebene, wo man die Leute gefragt hat, wann fängt für sie das Alter an und wann hört das Jungsein auf? Und es ist interessant, es geht fast durch sämtliche Länder, dass das Jungsein ebenso anfangs 40 aufhört. Und das Alter so um die 65. Also das ist eben diese Jahre in der Mitte, diese diese Blackbox.
Ja, und vor allem ist ja die ganz spannende Frage, was bedeutet jung sein? Was ist es eigentlich, was es ausmacht? Oder eben das Altsein? Und ich möchte einen Aspekt vielleicht mal erwähnen. Ich hatte immer das Gefühl, als junger Mensch könnte ich alles. Und dann irgendwann, und das ist, glaube ich, die erste schockierende Erfahrung eines heranwachsenden Menschen, gibt es diese Etappen, wo man feststellt, ach, jetzt bin ich doch festgelegt. Und so schließen sich langsam im Laufe des Lebens die Türen. Und ein bisschen so etwas ist ja auch noch, glaube ich, der Kern der Midlife-Crisis. Da ist dann tatsächlich diese Omnipotenz-Fantasie, diese Unbestimmtheit, die man sich vielleicht noch bis in die Mitte des Lebens bis 45, 50 versucht hat zu bewahren, dann endgültig dahin. Denn dann hat man zum ersten Mal das Gefühl, jetzt ist es gelaufen.
Genauso habe ich es auch erlebt, also diese Engführung. Aber das Interessante fand ich, so eng geführt das Äußerliche wurde, also ich kann das jetzt nur als Mann sagen oder auch, glaube ich, für Männer. Männer werden seelischer nach dieser Engführung. Also ich sag mal, im Moment der Engführung, wenn der Leib dann sozusagen so auseinandergeht nach 45, 50, hat der Mann dann die Möglichkeit, etwas Seelisches zu entwickeln. Und ich glaube sogar, dass die Frau da drin viel mehr Gefallen findet als an diesem Siegfried-Mann, der sich unbesiegbar und ihm gehört die Welt und der ja auch immer von dieser Schaumschlägerei lebt. Dass die Frau eigentlich glücklicher ist mit dem Mann nach 45.
Da gibt es sehr große Unterschiede allerdings. Ich habe in vielen Interviews, die ich mit Frauen und Männern im mittleren Lebensalter durchgeführt habe, von Frauen ängstlich auch gehört, ja, jetzt ist er so ganz anders. Jetzt weint er, beispielsweise kommen ihm die Tränen bei romantischen Filmen. Und die waren sehr beunruhigt darüber, genauso wie die Männer beunruhigt mir erzählten, dass die Frau jetzt plötzlich nicht mehr nur den Kindern schauen will und nur noch 20% oder 30% Arbeitspensum hat, sondern dass sie ein neues Studium anfangen will und so weiter. Also es ist auch ein gewisser Argwohn. Natürlich in einer guten Paarbeziehung würde man sagen, ja, dann unterstützt man doch den anderen. Aber häufig ist es schon so, dass das Ängste auslöst und eben plötzlich verändert er sich oder sie ist jetzt eine andere.
Das ist natürlich auch ein einfacher Krisenverstärker, nicht wahr? Also genau. Eine angeschlagene Ehe ist natürlich, genau. Wenn der Mann dann durch diese Midlife-Crisis geht, ja, die kommt noch mehr in Schräglage.
Darf ich dieses Selbsterfinden, sich selbst neu erfinden, nochmal aufgreifen? Mein Großvater und auch mein Vater wären nicht auf die Idee gekommen, mit 50 sich selbst neu zu erfinden. Wären sie auf die Idee gekommen, wären 10 Leute um sie herum gestanden, die sie davon abgehalten hätten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Ausleben von Möglichkeiten, die Wahl, die permanente Wahl, die permanenten Alternativen zum, und jetzt kommt was ganz Altfränkisches, Vorsicht, Achtung, festhalten, anschnallen, zum kapitalistisch-ökonomischen Konzept gehören. Wir müssen konsumieren. Wir sehen gerade im Moment mit äußerster Deutlichkeit, wie Staaten vor die Hunde gehen, wenn wir nicht unablässlich alle in diesem Staat produzieren und konsumieren. Es gibt keine Ruhepause. Und zu dieser Konsumtion gehört auch die Konsumtion von Lebensvorstellungen, Lebensbildung, Bildern und Lebensmöglichkeiten. Wenn mein Vater mit 50 mit meiner Mutter unglücklich gewesen sein sollte, maybe, durchaus möglich, dann war der nicht mal imstande, damals sich eine Harley zu kaufen. Was er gemacht hat, ist, er hat sich ein Fahrrad gekauft und war viel allein mit dem Fahrrad unterwegs. Darüber hinaus gab es für ihn keine Möglichkeiten der Neuerfindung. Das hätte ihn ansonsten aus dem sozialen Kontext, aus seiner Peer Group herausgesetzt. In der Halbgeneration danach heiratete man dann eine junge Assistentin. Mittlerweile heiratet man einen jungen Assistenten auch.
Ich halte das eher für ein Wohlstandsphänomen, weil auch Ihr Vater hat ja schon im Kapitalismus gelebt. Also es ist ein Wohlstandsphänomen. Und ich
Na, und wem haben wir den Wohlstand zu verdanken?
Na gut, genau,
nicht,
genau.
Aber, nicht der Planwirtschaft.
Das stimmt schon, genau. Ich habe auch kein Problem mit dem Kapitalismus jetzt als Ideologie, also im Sinne von, ich reibe mich nicht an den Begriff. Also es geht auch, ich glaube, nach der Lebensmitte darum, dass etwas Inneres geboren werden kann. Und man darauf achten kann und das Leben durchaus bereichert, dass man ganz jenseits von Kapitalismus, weil ich glaube, das hat was mit dem Wohlstand zu tun, der trotz einer biografischen Veränderung einem die Möglichkeit gibt, trotzdem nicht den Beruf zu verlieren oder seinen Freundeskreis oder sein Haus oder sein Vermögen, sondern einfach mit einer inneren Qualität das Leben trotzdem weiterleben kann.
Und was ist mit dem Drang, der dadurch ausgeübt wird? Wir merken doch momentan, wie die Konsumtion und die kapitalistische Produktion, Reproduktion, welchen Zwang sie ausübt. Spüren Sie nicht den Zwang in der Lebensmitte, weitere biografische, lebensentwurfsmäßige Dinge zu akquirieren? Man kommt sich doch arm vor, wenn man sich heute mit 50 irgendwo hinsetzt und sagt, nö, ich finde das alles wunderschön so. Da ist man also doch auch, als Konsument scheidet man dann aus. Sie sind dann nicht mehr systemrelevant.
Ja, hoffentlich. Das will ich ja auch gar nicht mehr sein. Also das meine ich ja mit dieser Schaumschlägerei des Mannes. Also das habe ich schon wirklich lange nicht mehr. Und dass ich konsumieren muss und mir irgendwelche Symbole anschaffen muss, um meine Potenz oder mein ewiges Leben oder mein Geld zu zeigen. Also das habe ich auch nicht mehr. Das hatte ich so mit 30, 35 mal als Phase. Wobei, das muss ich sagen, ich es auch kenne, dieses etwas unwürdige Schauspiel von, meist sind es ältere, wohlhabende Männer mit sehr jungen Frauen. Das berührt mich immer sehr eigentümlich und das ist, finde ich, schon wieder was, dass man wirklich unter dem Stichwort Konsumtion, Kapitalismus, neuer Lebensentwurf, Tauchurlaub, was auch immer machen kann. Aber ich muss ja immer von mir ausgehen. Ich selbst kenne das nicht.
Es widerspricht sich nicht, was Sie sagen. Diese neue Definition der Identität, das ist eine lebenslange Aufgabe. Es ist nicht nur in der Lebensmitte, wo wir uns neu definieren müssen, auch als angehende Mutter, Vater und so weiter im Beruf, die aber auch im Alter wieder ansteht. Das war immer schon so und das ist heute noch so. Was aber in den Diskurs eingeflossen ist, ist, dass wir in einer Multioption-Gesellschaft leben, in der die Werte sich verändert hat, also wo verschiedene Werte gleichermaßen möglich sind, also nicht mehr dieses autoritäre, festgeschriebene, das früher der Fall war und worunter ganz viele gelitten haben, vergessen wir das nicht. Auf der anderen Seite hat diese neue Freiheiten auch die Gefahr von Orientierungslosigkeit mitgebracht und dieser Zwang, der angesprochen wurde, sich total neu zu definieren, das ist so ein Originalitätsdruck, den viele spüren, aber das ist nicht ein Spezifikum des mittleren Lebensalters, genau, sondern generell.
Ja. Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben, glaube ich, drei Komplexe, die in diesem Thema Midlife Crisis drinstecken, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann ist das die Karriere, nicht wahr, Herr Spinnen, Kapitalismus, bessere soziale Stellung auch mit mehr Geld und mehr Macht. Dann das zweite ist Sexualität, ja, die ändert sich und das Gewohnte wird langweilig oder vielleicht hat man sich auch bis dahin nicht getraut, dazu zu stehen. Das heißt, irgendwann im Laufe des Lebens wächst ja auch die innere Souveränität, mit der man sich begegnet und die kommt dann möglicherweise zu so einem krisenhaften Blow-up, wo man sich sagt, so jetzt mache ich es einfach, weil ich es eigentlich immer mal wollte. Und das dritte ist Familie, Kinder. Die Kinder verursachen ja, machen wir uns nichts vor, alle Eltern wissen das, einen Dauerstress. Und irgendwann sind die Kinder entweder aus dem Haus und das fällt weg oder man hält den Stress einfach sonst wie nicht mehr aus. So, das ist dann das große Phänomen der Krise. Ich schütte alles in einen Pott und rühre um und frage, was sind denn die Chancen dieser Krise dann? Sagt man doch immer, muss man irgendwie gestärkt hervorgehen.
Es ist schon so, dass diese Krise bedeutet ja ein Wendepunkt, ein Entscheidungspunkt. Die Chance, sich neu zu definieren, aus alten Mustern auszubrechen, aus alten Zwängen herauszubrechen, die Zeit der Kompromisse zu überdenken und vielleicht die Weichen neu zu stellen. Wir wissen aus der Forschung, dass diese mittleren Jahre, so schwierig sie für viele auch sind, prädiktiv sind für ein gutes Alter. Und das heißt, wie ich mein Leben in den mittleren Jahren in den Griff bekomme, definiere, so habe ich sozusagen die Basis gelegt für später. Kann ich Ja sagen zu meinen körperlichen Veränderungen? Kann ich neue Prioritäten setzen im Beruf? Kann ich Ja sagen zu einer Partnerschaft? Wie gehe ich damit um, wenn das nicht Chancen sind? Krisen sind ja immer Vorboten von Wandel. Und das heißt auch, wir müssen etwas verändern. Wir müssen etwas ändern in unserem Leben. Manchmal sind diese Veränderungen kleiner Art, weil man sich ständig neu erfunden hat, weil man immer wieder im Leben sich neu hinterfragt hat. Aber diejenigen, die es nicht getan haben, die sind jetzt aufgefordert. Und ich finde, der Preis ist wirklich eine neue große Freiheit.
Wenn es etwas Positives, was ich mir an Positivem vorstelle, das wäre, wir haben ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, dann wäre es so etwas wie eine nicht resignative Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit. Also nicht, ja, ich weiß, dass ich jetzt irgendwann mal sterben muss und das ist scheiße und ich weine jeden Tag darüber und ich hätte eine Pille, die mich ewig jung hält, sondern die Erkenntnis dessen, dass das Ende bereits vor dem Horizont liegt und man sieht, wie man darauf zugeht, man das aber als unausweichlich, und zwar in einem positiven Sinne, unausweichlich, nämlich als natürlich akzeptiert und alles das, was man getan hat und was man noch tut, darunter subsumiert, ohne weinerlich zu werden oder depressiv oder aggressiv. Das wäre für mich der Inbegriff einer gelingenden Midlife-Krise.
Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt hinaus, der hatte mich natürlich nervös gemacht, als ich mich heute auf das Gespräch vorbereitet habe. Von Frau Perichiello, Sie schreiben ja und sagen ja auch, dass Männer nach der Midlife-Crisis öfter, viel öfter, signifikant öfter Selbstmord machen als Frauen. Ich glaube, der Mann neigt ja dazu, das ist ja schon, wie gesagt, in der Sexualität angelegt, aber in der ganzen Seelenhaftigkeit, zu diesem Schubhaften. Und dass dann eben auch die Lebensmittelkrise oder die Midlife-Crisis wie so ein Schub kommt und dann will er danach sein ganzes Leben verändern. Ich glaube, bei Frauen, ich würde mal sagen, vielleicht ist die Menopause so ein bisschen auch eine Art von Lebensmittelkrise. Die dauert ja viel länger, die kommt ja auch in Wellen. Und Frauen, glaube ich, haben auch einen anderen Umgang mit der Krise, weil sie schon körperlich, wenn sie geschlechtsreif werden, glaube ich, das Ganze, auch jemand, der Leben schenkt, dieser größten aller Krisen, nämlich dem Tod, einfach besser umgehen lernt und näher dran ist als Männer. Wie würden Sie den Unterschied sozusagen auf eine kurze, prägnante Form bringen? Und warum bringen sich Männer dann irgendwann öfter um?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Männer haben keine Kultur, oder zumindest die meisten Männer haben keine Kultur des über Probleme Sprechens, Probleme psychischer Art zu sprechen. Frauen leiden, wie Männer natürlich, an den verschiedenen Vorkommnissen, an den verschiedenen Krisen. Aber sie dulden mehr als Männer. Männer haben da mehr die aggressiven Formen der Veränderung, des Lösens des Problems im Sinne. Es hat schon mit Aggression zu tun. Es hat vermutlich auch mit den hormonellen Ausgangsbedingungen zu tun. Es ist ein ganzer Mix von hormonellen Unterschieden, aber auch von einer unterschiedlichen Sozialisation. Frauen werden dazu ermutigt oder sie werden zumindest nicht bestraft, wenn sie über psychische Probleme untereinander austauschen. Männer, auch wenn wir in einer modernen Gesellschaft leben, haben nicht die großen Freiheiten wie Frauen, immer noch nicht über ihre Emotionalität zu sprechen. Sie lernen es nicht, vielleicht können sie es auch nicht so extrem gut aufgrund von biologischen Voraussetzungen, das wissen wir wirklich nicht. Ja, der Umgang mit einem Problem steht und fällt, wie man darüber sprechen kann, ob man sich Hilfe holt. Und wir wissen, dass Männer sehr große Mühe haben, sich Hilfe zu holen, also die meisten natürlich, nicht alle, sich Hilfe zu holen, wenn psychische Not am Mann ist. Und da sind die Frauen viel besser aufgestellt. Sie haben viel die größeren sozialen Netze, die intensiveren sozialen Netze. Wir haben das immer wieder in unseren Untersuchungen festgestellt, wenn Sie einen Mann fragen, was machen Sie, wohin gehen Sie, wenn Sie wirklich ganz in schwierige psychische Nöte geraten, dann sagen doch die meisten, ja, zu meiner Partnerin, zu meiner Frau, natürlich. Also so etwas, welch blöde Frage. Hingegen, wenn Sie Frauen dieselbe Frage stellen, dann bekommen Sie eine ganze Palette von Antworten. Ja, also ich gehe zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, zu meiner Freundin, zum Psychotherapeuten und so weiter.
Da wir gerade bei der Kommunikationskompetenz gelandet sind, ist das auch eine wunderbare Pointe für das Ende dieses Forums, denn genau das versuchen wir ja. Wir sprechen über diese Probleme, wir reden, warum eigentlich so gern über die Phasen des Lebens, vielleicht weil sie den ganzen verwirrenden Wahnsinn irgendwie fassbarer machen, zumindest scheinbar, als ob es eine Ordnung gäbe. Das war das SWR2-Forum, der Horror der Hälfte. Gibt es noch die Midlife-Crisis? Und es haben diskutiert die Psychologin Pasqualina Perichello und die Schriftsteller Burkhard Spinnen und Markus Fahlefeld. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.